Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Hug.
For its ambition and its boldness, for its beautiful prose, we're proud to give it this prize. The winner of the Man Booker Prize for Fiction 2009 goes to Hilary Mantel for Will Ferrell.
Sie haben es gehört, das war 2009, da erhielt die britische Schriftstellerin Hilary Mantel den Booker-Preis für ihren Roman Wolf Hall, zu Deutsch Wölfe. Er war Auftakt ihrer Trilogie über den englischen Politiker und Feldherrn Oliver Cromwell. Und nur 3 Jahre später, 2012, bekam die Großmeisterin des historischen Romans, wie sie dann genannt wurde, für die Fortsetzung Falken den prestigeträchtigen Booker-Preis erneut zugesprochen. Neben Peter Carey aus Australien und J.M. Coetzee ist sie die einzige Autorin, der diese Ehre widerfuhr. Heute ist Hilary Mantel im Alter von 70 Jahren gestorben. Dies ist eine niederschmetternde Nachricht und wir können nur dankbar dafür sein, dass sie uns so ein großartiges Werk hinterlassen hat. Das gab ihr englischer Verlag bekannt. Die Romane Hilary Mantels wurden auch als Theaterstücke auf die Bühne gebracht, als Fernsehserie oder Hörspielreihe inszeniert. Und dabei hatte Hilary Mantel viele Jahre lang keinen großen kommerziellen Erfolg. Die studierte Juristin arbeitete als Sozialarbeiterin und lebte mehrere Jahre in Afrika und Saudi-Arabien. Mit dem Schreiben hatte sie bereits mit Anfang 20 begonnen. Ich habe mit der Kritikerin Sigrid Löffler gesprochen, einer Kennerin des Werkes von Hilary Mantel, und sie gefragt, was denn die große Bedeutung dieser Autorin ausmacht.
Ja, ich denke, die große Leistung von Hilary Mantel ist, dass sie den historischen Roman neu erfunden hat. Und zwar mit ihrer Trilogie über Thomas Cromwell, also die Tudor-Zeit. Man muss ja wissen, die Tudor-Zeit ist in der englischen Unterhaltungsindustrie die am meisten abgenudelte Epoche. Ewige Goldgrube für Seifenopern und Kostümfilme und elende Kolportageschmöker. Und sie hat es verstanden, mit ihrer großen Kunst dieses doch etwas ausgelaugte Genre des historischen Romans zu adeln. Sie hat sie befreit vom Ruch des Kostümschinkens. Sie hat sie aus den Niederungen der Trivialliteratur auf neue Höhen gehoben. Ich denke, ihre Leistung ist, dass sie den dokumentarischen, historischen Tatsachenroman geschrieben hat. Hochgeschrieben, dieses Genre zum historischen Tatsachenroman, sehr auf dokumentarischer Basis. Das ist ihre große Leistung. Und das Zweite, was so bemerkenswert ist, dass ihr Held ja Thomas Cromwell ist. Der ist die meist verleumdete Gestalt der englischen Geschichte neben dem König Richard III. Und sie hat ihn rehabilitiert. Sie hat ihn von seinem üblen Leumund befreit. Er galt ja immer als so ein Bluthund und skrupelloser Machiavellist. Sie zeichnet ihn nicht als Bösewicht, sondern als einen schillernden Mann der Aufklärung, der anbrechenden Moderne. Er ist ein, so wie sie ihn zeichnet, ein Reformpolitiker, seiner Zeit weit voraus, belesen, mehrsprachig, weit gereist in ganz Europa. Und im Dienste seines Königs, ja, er ist auch zu manchen Ruchlosigkeiten fähig, aber im Grunde ist er loyal. Und beschrieben wird eine Zeitenwende vom mittelalterlichen Feudalismus zur Renaissance, zur frühen Moderne. Und ihr Cromwell ist ein Vorläufer der europäischen Moderne, ein Mann der sogenannten Meritokratie, also nicht ererbter Adel privilegiert ihn zu seinem Aufstieg, sondern er erarbeitet sich seine Karriere allein durch seine Leistung, seine Intelligenz, seine brillante Klugheit. Und das verglichen natürlich mit den ignoranten, analphabetischen Haudraufs des englischen Adels. Er ist ihnen in jeder Hinsicht überlegen und deshalb hassen sie ihn und arbeiten an seinem Sturz. Und sein Sturz wird ja auch im dritten Teil dieser Trilogie beschrieben.
Jetzt haben Sie gerade das Stichwort genannt, Zeitenwende und dokumentarisch. Also das heißt, wir erhalten einen anderen Blick auf Cromwell, als es die Geschichtsschreibung vielleicht bislang gepflegt hat. Aber ist vielleicht auch der Begriff der Zeitenwende ein Grund für die große Popularität dieser Romane? Weil der historische Roman an sich hat ja jetzt nicht so einen guten Leumund, dass man davon ausgehen kann, dass zweimal gleich der Booker Prize für einen Roman verliehen wird, der Cromwell als Hauptfigur hat.
Ja, ich denke, es ist der neue Blick, den sie auf die Tudor-Epoche wirft. dass sie dem einfach noch Novitäten abgewinnen kann, ist an sich schon eine große Leistung. Und dass sie diese ganze Trilogie im Präsens erzählt, also ein historischer Roman, der im Präsens erzählt wird, das rückt diese historischen Figuren uns sehr nahe und zieht uns in die ganze Spannung dieser Geschichte hinein, obwohl wir ja wissen, wie es ausgeht. Wir wissen, dass Heinrich der VIII. Seine Frauen, vor allem der Anne Boleyn, umbringen wird. Wir wissen, wie Thomas Cromwell enden wird. Und trotzdem ist diese Geschichte unendlich spannend und compulsive reading. Man kann gar nicht aufhören.
War Hilary Mantel denn eine große Stilistin?
Ja, ich denke schon. Und die ganze Bandbreite ihres Könnens sieht man, wenn man auch ihre frühen Romane anschaut. Die zeigen nämlich eine ganz andere Hilary Mantel. Sie zeigen, dass sie einen tiefschwarzen Humor hat, einen sehr schrägen, manchmal bösen Blick auf die sogenannte Alltagsnormalität. Ihre frühen Romane sind nämlich Gegenwartsromane aus dem englischen Kleinbürgertum, also ganz was anderes als dann ihre weltberühmte große Trilogie. Sie hat einen wachen Sinn für das Unheimliche und Abgründige. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass sie ja an einer sehr seltenen, lange nicht erkannten und lange falsch behandelten Krankheit gelitten hat, ihr halbes Leben daran laboriert hat. Das hat einfach auch ihren Blick auf die Welt und ihre besondere Weltwahrnehmung geprägt. Sie hat so eine eigentümlich verschobene Sicht auf die Dinge. Das ist ihr diesen fürchterlichen Medikamenten, Hormonbehandlung mit Steroiden geschuldet. Sie hat sehr gelitten unter Migräne und so sieht man das Leben ein bisschen verzerrt. Man weiß nicht genau, wo die Realität aufhört und die Halluzinationen beginnen. Und das ist auch das Markenzeichen von Hilary Mantels Prosa. So eine Mischung aus Metaphysik, aus illusionsloser Menschenkenntnis, schwarzer Komödie und das Ganze versetzt mit einer, wie soll ich das nennen, migräneerleuchteten Hellsicht.
Die Kritikerin Sigrid Löffler über die britische Autorin Hilary Mantel, die heute im Alter von 70 Jahren verstorben ist. Die meisten Bücher von Hilary Mantel sind auf Deutsch im Kölner Dumont Verlag erschienen. 2022, zum Abschluss ihrer Romantrilogie über Oliver Cromwell, hat der Autor Thomas David die Autorin in England besucht. Hören Sie hier jetzt eine längere Passage aus seinem Feature »Die Zukunft ist merkwürdig leer«, Begegnung mit Hilary Mantel.
So now get up. Felled, dazed, silent, he has fallen, knocked full length on the cobbles of the yard.
Und jetzt steh auf. Niedergestreckt, benommen, stumm. Er ist gefallen, der Länge nach hingeschlagen auf die Kopfsteine des Hofes. Sein Kopf wendet sich zur Seite. Seine Augen richten sich auf das Tor, als könnte jemand kommen, um ihm zu helfen. Ein einziger gut platzierter Schlag könnte ihn jetzt töten. Blut aus der Wunde an seinem Kopf rinnt ihm über das Gesicht. Ergebnis der ersten Anstrengung seines Vaters.
So now get up.
Und jetzt steh auf.
Walter is roaring down at him, working out where to kick him next.
Walter brüllt ihn von oben herab an und überlegt sich, wohin er als nächstes treten kann.
Trying to do it without exposing his hands. On which Walter enjoys stamping.
Zu Beginn von Wölfe, dem ersten Band ihrer Romantrilogie über das England der Tudors und den glanzvollen Aufstieg des Staatsmannes Thomas Cromwell am Hofe Heinrich des VIII., erzählt Hilary Mantel vom Martyrium der Kindheit ihres um 1485 geborenen Protagonisten. Mantel erzählt, wie der 15-jährige Cromwell von seinem Vater, einem Hufschmied und Brauer, geprügelt und getreten wird. Und wie Cromwell dem Zorn seines Vaters trotzt wie er im eigenen Blut Zoll um Zoll vorwärts kriecht und Erlösung sucht, im Tod oder in der Flucht.
Come on, boy, get up. Let's see you get up. By the blood of creeping Christ, stand on your feet.
Komm schon, Junge, steh auf. Lass sehen, wie du aufstehst. Beim Blut des kriechenden Jesus, komm auf die Füße.
Creeping Christ, he thinks. What does he mean? His head is turned sideways.
Sein Kopf neigt sich zur Seite. Sein Haar liegt in seinem eigenen Erbrochenen. Der Hund bellt. Walter brüllt und Glockenläuten schallt über das Wasser.
Wölfe erschien 2009 zum 500. Thronjubiläum von Heinrich dem 8. Wie auch der 3 Jahre später veröffentlichte Folgeband Falken, wurde er mit dem renommierten Man Booker Prize ausgezeichnet. Mitte Januar 2020, wenige Monate vor Erscheinen von Spiegel und Licht, dem abschließenden Band der Trilogie, sitzt Hilary Mantel in ihrer Wohnung in Budleigh Salterton, einem kleinen Ort an der Küste Devons, und erzählt davon, wie sie ihr Romanprojekt vollendete.
Since we met in January 2018, I have hardly looked up from my work. I was.
Seitdem wir uns im Januar 2018 trafen, habe ich kaum von meiner Arbeit aufgeblickt. Ich hockte Tag für Tag für Tag am Schreibtisch und musste auf Material zurückgreifen, das ich vor beinahe 15 Jahren geschrieben und für das Ende des Buchs aufbewahrt hatte.
Mantel trägt weite Hosen, ein weites Hemd, das ihren schweren Körper verhüllt. Hinter ihr an der Wand hängt ein Poster, der 2013 von der Royal Shakespeare Company zuerst in Stratford-upon-Avon aufgeführten Bühnenfassung von Wölfe und Falken.
A book has many false finishes before you're really done. But there is a day.
Ein Buch hat viele falsche Enden. Aber dann kommt der Tag, an dem man es tatsächlich zu Ende geschrieben hat. Ich fühlte mich wie betäubt und konnte nicht glauben, dass ich es geschafft hatte.
Vor Mantel liegt ein Fahnenexemplar der englischen Originalausgabe von Spiegel und Licht. Außerdem ein Exemplar ihrer Memoiren, in denen die 1952 geborene Mantel über Krankheit und Kinderlosigkeit schreibt. Über ihre in ein Netz aus Lügen eingesponnene Kindheit. Über das Außenseitertum, das für Mantel in der eigenen Familie begann und Thomas Cromwell, den Außenseiter am königlichen Hofe, schließlich zu ihrem idealen Wegbegleiter machte. Aus einem der anderen Zimmer hört man die Schritte von Mantels Ehemann Gerald.
I couldn't quite believe that I had done it. And to me, of course, it's all one long project.
Als an jenem Tag, als ich Spiegel und Licht tatsächlich vollendet hatte, mein Mann kam, um mich aus der kleinen Wohnung, in der ich schreibe, abzuholen, sagte ich zu ihm, ich bin fertig.
And our reaction was, we both laughed.
Wir haben beide gelacht. Vor Freude, aber auch voller Unglauben.
I think. Then I came home and slept. And the next morning, when I got up, I walked into the sitting room.
Als ich dann am nächsten Morgen aufwachte und ins Wohnzimmer ging, sah ich, dass das Porträt Heinrich des 8. von der Wand gefallen war. Ich traute meinen Augen nicht, aber dies schien mir etwas zu sagen.
But I was being told something.
Die Tatsache, dass ich zu einem Ende gekommen war und das Porträt von Cromwell noch immer sicher an seinem Haken an der Wand hing, entsprach meinem Gefühl, dass es Heinrich war, der aus dem ganzen Prozess als Verlierer hervorgegangen ist.
That Henry is the loser from the process.
In den im Präsens erzählten Romanen der Tudor-Trilogie ist der Leser Zeitzeuge einer vergangenen Epoche. Augenzeuge einer Geschichte, die nicht im Rückblick und mit dem späteren Wissen eines Historikers erzählt zu sein scheint, sondern wie aus der unmittelbaren Erfahrung eines gegenwärtigen Moments, in dem auch die Zukunft ungewiss ist und den von den Konsequenzen ihres Handelns überraschten Figuren merkwürdig leer erscheint, wie es in Spiegel und Licht heißt.
And here I've cut out.
Hier zum Beispiel habe ich eine weiße Tafel, auf der ich notiere, was mir in einem Kapitel am präsentesten ist oder wo ich eine Frage habe.
For a little girl of about 3 years old, it's a Tudor bodice and it's
Das Mieder eines Kleides für ein etwa 3-jähriges Mädchen. Etwas, das ein kleines Mädchen unter ihrem Kleid tragen würde. Es hängt hier, um mich beim Schreiben des Kapitels, an dem ich derzeit arbeite, daran zu erinnern, dass Cromwell an seine beiden toten Töchter denkt, an deren frühe Kindheit, als sie am Rockzipfel ihrer Mutter hing.
So this little bodice is here to remind me to, well, it's here.
Dieses kleine Mieder soll das Kapitel mit Gefühl erfüllen. Es ist schmerzlich, weil das Mieder ist leer. Nur der Stoff, kein kleines Mädchen.
Cloth, a book.
Ein Stückchen Stoff, ein Buch. Und aus diesen Artefakten muss man die historischen Personen wiedererschaffen. Das Bild ist aber vor allem da wegen dieser Schmerzlichkeit, um mich daran zu erinnern, dass dies einst Menschen aus Fleisch und Blut waren.
But it's a great thing for a writer to think, I am safe within this structure. I know exactly where we are going.
Für einen Schriftsteller ist es eine große Sache, sagen zu können, ich bin innerhalb der Struktur sicher. Ich weiß genau, wohin es geht. Anders als in der Realität.
One of the things that has happened, of course, since we last talked, is Brexit.
Eines der Dinge, das sich seit unserem letzten Gespräch ereignet hat, ist der Brexit, der nun am Horizont aufzieht. Wir werden uns in einer Phase des Übergangs befinden und niemand weiß, wohin dieser Übergang führt.
From me personally, I mean, I may be quite wrong, but I think that the Union will break up.
Ich mag damit falsch liegen, aber ich glaube, die Union wird zerbrechen. Ich glaube, Schottland wird als unabhängige Nation nach Europa zurückkehren und vielleicht werde ich es sogar noch erleben, dass Irland sich wieder vereinigt, was ich niemals für möglich gehalten habe.
But I see then England and Wales together as.
Aber ich sehe England und Wales als eine kleine, erledigte, küstennahe Insel, die zu der Entmachtung zurückkehrt, wie sie es in der Frühzeit von Heinrichs Regentschaft auch gab. Damals bezog niemand England in die Kalkulation ein, wenn es um die Machtbalance in Europa ging.
When they were working out the balance of power in Europe. It was a poor little offshore island with a lot of sheep.
Es war eine armselige kleine Insel mit einer Menge Schafe und einer barbarischen Sprache. Seitdem hat die englische Sprache natürlich weltweit an Einfluss gewonnen. Und was auch immer geschehen mag, zumindest die Sprache ist eine Quelle der Kraft, die England nicht wieder verlieren wird.
Das war ein Ausschnitt aus dem Feature von Thomas David. Die Zukunft ist merkwürdig leer. Begegnung mit Hilary Mantel, der Autorin der großen Trilogie über den englischen Staatsmann Thomas Cromwell. Sie hat gerade die Kraft der Sprache angesprochen. Die Kraft der Sprache und welche Kraft sie über Jahrhunderte entwickeln kann, das können Sie auch am Sonntag hier im Programm hören. Spanien ist das Gastland der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr und ein Thema im Deutschlandfunk. 11 Jahre lang haben die Herausgeber Martin Koppenfels und Susanne Lange an einer 4-bändigen Anthologie spanischer und hispanoamerikanischer Lyrik gearbeitet. Sie stellen sie im Studio LCB, moderiert von Tobias Lehmkuhl, in unserem Programm ab 0:05 Uhr vor. Nach den Nachrichten folgt nun Forschung aktuell. Darin geht es um kriminelle Masterminds und Gewinner des Klimawandels. Waschbären und Termiten. Am Mikrofon war Carsten Hug.